Man darf nicht zu neugierig die Schwächen anderer ergründen wollen. Wir sollten uns eher darum bemühen, zu sehen, was bei ihnen, also bei den Schwachen, für die Ewigkeit taugt und unser Herz dazu bringen, sie zu lieben, als auf jene Schwächen zu schauen, die der Geist Gottes mit der Zeit beseitigen soll. Ich bin sehr gespannt auf die Predigt, denn es wird um den Stammbaum Jesu gehen. Und da erwartet man ja vielleicht, dass es da um starke, besondere Personen geht, der Stammbaum Jesu. Aber tatsächlich ist es ganz anders. Und es wird sehr spannend sein, was wir in dem Stammbaum an Menschen entdecken, die wir uns für unsere Familie vielleicht nicht ausgesucht hätten. Michael Zuch hält uns die Predigt und hat die Predigt überschrieben mit dem Titel Willkommen in Gottes Familie. Wir hören auf Gottes Wort aus Matthäus 12, die Verse 46 bis 50. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus antwortete ihm: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann streckte er seine Hand über seinen Jüngern aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Ja, guten Morgen zusammen. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Heute möchte ich über einen besonderen Text sprechen. Also ich würde sagen, die meisten würden so einen Bibeltext eher überspringen. Ich kenne das auch von mir, wenn man so Stammbäume oder Geschlechtsregister in der Bibel hat. Das ist nicht so spannend meistens, weil man kennt die ganzen Leute ja nicht. Und man fragt sich, was kann der mir schon sagen? Wenn wir das Neue Testament öffnen, dann begegnet uns dort im Matthäus-Evangelium schon gleich zu Beginn, im ersten Kapitel, eine Weihnachtsgeschichte. Aber die ist ein bisschen komisch. Weil in dieser Weihnachtsgeschichte, da gibt es keine Sterne, keine Hirten und auch keine Krippe. Es ist ein Geschlechtsregister. Manchmal denkt man, es ist auch langweilig, oder? Und deshalb ist man in Versuchung, im Matthäus-Evangelium dieses sperrige Register zu überspringen, wo dann die eigentliche Action beginnt. Aber das ist ja schade, weil in diesem Geschlechtsregister vom Neuen Testament hat es eine wunderbare Weihnachtsbotschaft drin. Die wird häufig übersehen. Zuallererst stellt sich vielleicht die Frage, wozu braucht Jesus überhaupt einen Stammbaum? Der Stammbaum Jesu, mit dem das Matthäus-Evangelium beinahe feierlich eröffnet wird, geht zurück über König David bis zu Abraham, dem Stammvater vom jüdischen Volk. Dem Jünger und Jesus-Nachfolger Matthäus ist es ganz wichtig, Jesus zu zeigen als den, der so ganz verwurzelt und zu Hause ist in diesem Volk, untrennbar verbunden mit der ganzen Geschichte von Israel. Jesus ist ein Jude und er entstammt diesem Volk. Und in ihm erfüllen sich auch alle Verheißungen des Retters in Jesaja und Jeremia, die da so aufgezählt sind, Hesekiel und den anderen Propheten. Er ist der Spross aus der Wurzel Isais. Und für die Juden ist das ein ganz wichtiges Kennzeichen. Jesus ist dieser Menschensohn, dieser eine, der lange von den Propheten im Voraus angekündigt wurde und der kommen wird. Jesus ist der Sohn Davids. Und weil es in den Evangelien ja darum geht, wie wir ihm nachfolgen können, bedeutet es, dass auch wir verbunden sind mit diesem Volk und mit seiner Geschichte und vor allem mit diesem Gott, der sich in dieser Geschichte zeigt. Also im Alten Testament finden wir die Willenserklärung von diesem Gott, der möchte wirken in dieser Geschichte. Und Jesus, der ist nicht einfach vom Himmel gefallen, obwohl er von Gott gekommen ist, sondern Gott hat ihn in diese Geschichte von Israel so richtig hineingepflanzt. Und deshalb hat das auch etwas mit dem Stammbaum zu tun von Jesus. Und das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Und sie steht ganz am Anfang vom Matthäusevangelium. Und ich möchte gerne mal mit euch zusammen heute diese Weihnachtsbotschaft aus Matthäus 1 etwas auspacken. Und so möchte ich lesen, Matthäus 1, ab Vers 1. Dort lesen wir Folgendes. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Mattan. Mattan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Bis hier erstmal. Sehr viele Namen, ne? Ich habe mal einen kleinen Witz gehört, muss ich euch mal erzählen, fällt mir gerade ein. Da hat eine Frau, die hat so viel gelesen, die hat die ganze Bibliothek leer gelesen und fand nichts mehr. Und dann hat der Bibliothekar ihr einfach das Telefonbuch mitgegeben, hat gesagt, lesen Sie das mal durch, das ist auch interessant. Dann kam sie 2 Tage später wieder und hat dann gesagt, war gut, war viel, viel Namen, wenig Handlung. So, hier hatten wir auch viele Namen, wenig Handlung bisher, aber es wird jetzt noch interessant. Ist auch interessant, den ersten Vers direkt vom Matthäus-Evangelium hier mal zu hören. Da ist nicht die Rede vom Stammbaum Jesu Christi, sondern da heißt es, das ist das Buch der Geschichte. Man könnte auch übersetzen, das Buch vom Ursprung und Werden Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Ursprung und Werden, im Griechischen wird das auch übersetzt mit Genesis. Und Genesis, den Ausdruck, den kennt ihr, das ist das erste Buch Mose. Also man könnte sagen, mit Jesus setzt Gott diese alte Geschichte noch einmal neu an. Mit ihm beginnt noch mal etwas Neues, der neue Bund. Etwas ganz Neues und es ist doch verbunden mit dem Alten. Eine neue Schöpfung, ein neuer Genesis, ein neuer Weg und auch eine neue Chance. Und eine neue Geschichte, die so deutlich anders ist als die Geschichte von vielen anderen Völkern und Namen von großen Männern. Und genau das wird hier in den ersten Zeilen vom Matthäus-Evangelium sofort erkennbar. Also Stammbäume, ja, die waren bei den Juden sehr geschätzt. Bevor jemand irgendein öffentliches Amt übernahm, eine wichtige Aufgabe oder irgendein Priesteramt anstrebte, der musste immer einen makellosen Stammbaum haben. Also dieser Bewerber musste das erstmal vorzeigen können, sonst gab das sowieso nichts. Ich erinnere mich noch, dass ich im Gymnasium mal im Geschichtsunterricht, schon lange her, einen Stammbaum auch erstellen sollte von meiner Familie. Das Ziel war natürlich, dass man möglichst weit zurückgeht in die Familiengeschichte. Aber ich bin da gar nicht sehr weit gekommen damals. Andere hatten ganze Ordner voll. Ich hatte nur ein Blatt. Als ich meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits dann nach den ganzen Daten befragte, da hatten die gar keine Daten, weil für sie war so ein Stammbaum gar nicht so wichtig. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine Familiengeschichte gar nicht so wichtig ist, weil sie nicht so bedeutende Leute hat. Und damals zur Zeit von Jesus war das aber völlig anders. Stammbäume waren nämlich sehr, sehr wichtig. Warum ist das so? Wir leben heute in einer individualistischen Kultur. Das bedeutet, es kommt dem Einzelnen die Bedeutung zu, indem er selber nach Bedeutung strebt. Aber zur Zeit von Jesus war das anders, da gab es eine kollektivistische Gesellschaft. Das heißt, dem Einzelnen kam immer nur Bedeutung zu, die er hatte als Teil von einer Gemeinschaft, als Teil von der Familie oder der Sippe oder seinem Volk. Es ging also nicht darum damals, dass man selber irgendeinen Status erreichte, sondern dass die Familie einen Status hatte. Man konnte also sagen, zeige mir, wie dein Stammbaum ist und ich sage dir, wer du bist. Für uns ist es heute doch selbstverständlich, wenn wir uns bewerben, dass wir dann auch einen Lebenslauf mitschicken. Und in diesem Lebenslauf, da geht es nur um uns. Da steht da nichts von meiner Großmutter oder von unseren Urgroßvätern oder so, was die Leute dieser Familie vor 300 Jahren aber gemacht haben. Damals konnte man sagen, schau, das ist mein Stammbaum und so bin ich. Und die Leute wussten sofort, ah, so eine Person bist du also. Heute fragen wir uns, wenn wir uns bewerben beim Erstellen von einem Lebenslauf, wie kann ich ihn machen, sodass er möglichst gut aussieht? Und man fragt sich vielleicht auch, wie kann ich Lücken oder schwierige Phasen meines Lebens ja vielleicht so verstecken, dass es keiner merkt? Oder wie kann ich meine Ausbildung, die vielleicht gar nicht so großartig ist, so umschreiben, dass sie doch ziemlich wichtig und groß wirkt? Spannenderweise wurde das zur Zeit von Jesu auch schon gemacht, aber interessanterweise mit dem Stammbaum. Zum Beispiel von Herodes dem Großen, da wissen wir, das ist derjenige, der ja für den Kindermord in Bethlehem auch zuständig war, dass der seinen Stammbaum frisiert hat. Er hat nämlich Leute, die in seinem Stammbaum nicht so rühmlich waren, die hat er einfach rausgenommen. Sollte ja niemand wissen, was da alles noch so für Kinder da waren und welche Thronskandale da diese Familie umgab. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wenn dieser Stammbaum damals so wichtig war, wie sieht jetzt der Stammbaum von Jesus Christus aus? Und das ist interessant. Was sagt er darüber aus, wer Jesus ist? Und das Verrückte ist jetzt, wenn wir diesen Stammbaum, den wir gelesen haben, uns mal genauer anschauen, dann ist er ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir erwarten würden. Der Schreiber Matthäus, der gibt sich nämlich keinen Moment die Mühe, etwas zu beschönigen. Er scheint sogar, als würde er sich Mühe geben, möglichst alle damaligen Normen zu brechen. Er scheint sogar, als würde er sich geradezu Mühe geben, alle Probleme, alle Skandale, die in der Stammfolge von Jesus Christus waren, zu nennen. Kurz gesagt, der Stammbaum von Jesus war damals absolut anstößig. Und wir schauen uns jetzt diesen Stammbaum ein bisschen näher an und fragen uns dabei, was ist denn jetzt daran so anstößig? Zuallererst ist es anstößig, dass wir im Stammbaum von Jesus 5 Frauen finden. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uria und nachher noch die Maria. Ja, jetzt denken wir vielleicht beim Lesen, ist eigentlich nichts Besonderes, oder? Dass es da Frauen gibt. Aber in der damaligen Kultur, da war das völlig unüblich, dass Frauen in einem Stammbaum genannt werden. Frauen in der damaligen Kultur, die galten nichts. Aber bei Jesus, da zählen die Frauen. Und was jetzt noch spannender ist, 5 dieser genannten Frauen, Rahab, Tamar, Ruth und Bathseba und die Frau des Uria, die sind noch gar nicht mal aus dem eigenen Volk. Und damals waren Leute, die nicht aus dem eigenen Volk der Juden waren, die waren unrein. Die durften nicht mal am israelischen Gottesdienst teilnehmen. Einem jüdischen Mann war es damals nicht erlaubt, eine Heidin zu heiraten, weil sonst wäre er ja unrein. Und jetzt tauchen diese Frauen im Stammbaum von Jesus Christus auf. Also das sind Ahnen von Jesus Christus. Das ist völlig verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Doch es geht noch weiter. Jetzt werden hier nicht so die bekannten Frauen genannt, Mütter von Israel, die hoch geachtet waren. Ich denke da zum Beispiel an die Sarah, ne, Abrahams Frau, oder Rebekka, Isaaks Frau könnte man ja hier nennen. Sondern hier werden ganz spezielle Frauen genannt, die nicht mal groß bekannt waren und damit jetzt, Achtung, auf schändliche und unmoralische Dinge in der Geschichte von Israel hinweisen. Und das ist jetzt wirklich verrückt, was jetzt kommt. Wir haben hier zum Beispiel den Namen Tamar in Vers 3. Und Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Versteht ihr? Das ist hier völlig einzigartig, dass hier eine Tamar erwähnt wird. Die jüdischen Leser damals, sie wussten sofort, wer es war, aber wir fragen uns, Tamar, wer war denn das eigentlich? Man hätte ja auch einfach schreiben können, Juda zeugte Peres. Punkt. Ne? Und dann Peres zeugte Hesron. Und das wäre auch total in Ordnung gewesen. Aber hier wird noch eine Tamar erwähnt. Also, was ist das für eine Frau? Ganz kurz. Juda, das war der Schwiegervater von Tamar. Tamar, die war kinderlos geblieben, und Juda, der hatte seine Schwiegertochter sehr, sehr schlecht behandelt. Das wussten alle. Und dieser Juda, der kommt hier in ein schlechtes Licht, wenn die Tamar damit genannt wird. Aber was hat jetzt diese Tamar gemacht? Tamar, die hat sich nämlich als Prostituierte verkleidet und hat ihren eigenen Schwiegervater verführt. Und der Schwiegervater, der hat das gar nicht gemerkt, hat mit ihr geschlafen und die haben ein Kind bekommen, diesen Peres. Das heißt, hier im Stammbaum von Jesus taucht tatsächlich ein Inzestkind auf. Das ist eine ganz skandalöse Geschichte in der Historie von Israel. Und hier im Stammbaum mit dem Namen wird einfach daran erinnert, in diesem Stammbaum von Jesus Christus. Die nächste Frau, die hier erwähnt wird, Vers 5, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab, das war auch so ein Name, der nicht gerade geläufig war. Rahab war damals eine richtige Prostituierte. Also versteht ihr, man hätte ja auch locker schreiben können, Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed, aber auch hier wieder mit der Rahab. Hier wird einfach im Stammbaum eben mal noch eine Prostituierte erwähnt. Ja, und jetzt geht es noch weiter und man denkt, okay, warum werden die nur erwähnt? Das ist doch unnötig. Aber jetzt, Vers 6, Israel zeigt hier den König David. Jetzt ist er da, der Stolz der jüdischen Nation. Heute noch, wenn man in Israel ist, sieht man an jeder Ecke überall seinen Namen, zum Beispiel der Davidstern auch und in der Flagge von Israel, überall erfüllt es einen mit Stolz. Aber jetzt wird hier noch so ein kleiner Nebensatz erwähnt. Man könnte ja eigentlich auch jetzt weitermachen, einfach nur mit David zeugte Salomo. Aber hier wird es extra noch erwähnt. Mit der Frau des Uriah. Und die Frau des Uriah, das war die Batseba. Ganz kurz, wer war Batseba? David stand eines Tages gelangweilt auf seinem Balkon von seinem Palast und er sah von oben eine sehr hübsche Frau, die wohl da gerade auf ihrer Terrasse irgendwie duschte oder badete. Und David, der hat sich dann in diese Frau verguckt. Und das Problem dabei war, diese Frau, die war verheiratet. Er hat sie aber zu sich in den Palast geholt und wollte mit ihr Sex haben, hatten sie auch. Und was passiert ist, sie wurde schwanger. Ja, und jetzt hatte David ein Problem. Die Frau war schwanger, aber sie war verheiratet. Und David hat danach es versucht zu vertuschen, hat nicht geklappt und so. Und er hat dann das übelste Mittel angewandt. Er hat ihren Ehemann Uriah umbringen lassen. Und das ist wirklich so die dunkelste Stunde für diesen größten Helden von Israel. Und trotzdem wird das hier erwähnt. Versteht ihr? Es wird hier nicht einfach nur Batseba genannt, sondern mit der Frau des Uriah. Damit jeder weiß, hier in diesem Stammbaum ist ein Mörder. Und das ist doch völlig schockierend, oder? Dass diese Leute hier in diesem Stammbaum auftauchen. Um es auf den Punkt zu bringen, im Stammbaum von Jesus Christus finden sich alles Menschen, die nicht in den damaligen Vorstellungen, die nicht den damaligen Vorstellungen entsprochen haben. Also zum einen Frauen, Heiden, Randgruppen, wir haben hier aber auch Ehebrecher, Inzestkinder, Prostituierte und Mörder. Das Wunderlichste daran ist, der Text, der beschönigt nicht nur nicht, sondern er gibt sich sogar noch Mühe, diese Dinge alle hervorzuheben. Ich meine also ehrlich, wenn jemand über sich eine Biografie schreiben würde, eine Autobiografie, dann würde er doch nicht schreiben, genau das sind noch meine Verwandten, der eine war übrigens bei der NSDAP, der andere war bei der SS und noch einer, der Wilhelm, der war immer Spitzel bei der Gestapo. Ja, und hier haben wir noch einen Pädophilen. Dort sind noch ein paar Kriminelle und hier ist noch ein Mörder. Ja, das wird man nicht machen, oder? Also man müsste das ja nicht noch extra sagen. Man würde es einfach unerwähnt lassen, um die eigene Familie nicht zu beschmutzen. Aber wisst ihr was? Hier im Text haben wir die Biografie von Jesus Christus. Und in dieser Biografie, die Matthäus schrieb hier über Jesus, finden wir diesen Stammbaum, wo alle diese dunklen Kapitel aufgedeckt werden. Und die große Frage, die sich stellt, ist, ja, warum? Warum nennt dieser Stammbaum alle diese Dinge? Und die Antwort ist einfach, denn Jesus macht hier ein Statement. Jesus sagt hiermit, zu meiner Familie gehören nicht nur Edle und Vornehme und Korrekte, sondern zu meiner Familie gehören eben Ausgestoßene, Gebrochene, Schmutzige, ja sogar Mörder in der Familie von Jesus Christus ist jede willkommen. Kurz gesagt, es ist völlig egal, was du für ein Geschlecht hast, aus welcher Kultur du kommst, was du für eine Hautfarbe hast, wie rein deine Weste ist, welche unmoralischen Schandtaten du gemacht hast oder ob vielleicht sogar Blut an deinen Händen klebt. Jesus Christus möchte alle in seine Familie willkommen heißen. Vielleicht denkst du jetzt, halt mal, ist ja schön, wenn man das so sagt, aber Jesus Christus, der ist doch immer noch heilig, oder? Jesus Christus ist doch Gott. Gott ist heilig und Jesus ist heilig und das bedeutet, die sind völlig perfekt. Jetzt können doch nicht alle diese Raufbolde, diese Unmoralischen in diese Familie reinkommen, weil das passt ja gar nicht zusammen. Da muss ich dir völlig recht geben. Jesus Christus lebt mit seinem Vater im Himmel in einer wunderbaren Beziehung. Und er ist heilig. Das ist so. Das heißt, er ist völlig perfekt. Im Neuen Testament gilt er als vollkommen rein. Nur wir Menschen, wir sind gar nicht vollkommen. Wir sind gar nicht rein. Im Gegenteil, wir sind unvollkommen. Wir sind unheilig in unseren Gedanken, in unseren Taten und Worten. Und es ist tatsächlich die Frage, wie kann jetzt ein Mensch wie wir in diese göttliche Familie reinkommen? Wie soll das überhaupt gehen? Warum werden denn jetzt in diesem Stammbaum von Jesus all diese Leute hier aufgenommen? Der eine mit mehr und der andere mit weniger Schuld. Warum werden die Leute denn da überhaupt genannt, wenn das ja gar nicht geht? Und die Antwort der Bibel heißt Weihnachten. Das ist die Antwort darauf. Jesus Christus bedeuten diese einzelnen Menschen unglaublich viel. Egal, was sie gemacht haben, egal, wie schmutzig ihre Weste sind. So dermaßen viel, dass er sich entscheidet, auf diese Welt zu kommen. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Wir haben gesehen im Stammbaum, den wir uns angeschaut haben, da identifiziert sich Jesus Christus mit all diesen unmoralischen, mit diesen sündigen Vorfahren. Und diese Identifikation findet jetzt an Weihnachten ihren Anfang mit dem Kommen von Jesus Christus. Ja, und wenn man sich das so überlegt, ich meine, der dreimal heilige Gott, der über dem ganzen Universum thront, der kommt auf diese Welt. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dann müsste er doch zumindest irgendwie mal so ein Lichtkleid haben, oder? Und er wäre über 20 Meter groß und überall, wo er hingeht, würde alles erstrahlen und dann würden die Menschen automatisch schon auf die Erde fallen und niederknien. Aber wie kommt Gott? Er identifiziert sich so sehr mit diesen unmoralischen Menschen, dass er ein Hautkleid trägt aus Fleisch und Blut. Er macht sich verletzlich, er wird müde, er muss schlafen und er muss essen. Er kommt in einem Körper, so wie wir ihn haben, und lebt ein perfektes Leben. Aber dann sitzt er plötzlich mit solchen unmoralischen Menschen, mit Prostituierten und Sündern zusammen. Und damals in dieser Kultur, wenn du mit jemandem gegessen hast, dann bedeutete das, dass du gleiche Sache machst mit denen. Und die Leute haben sofort gesagt, das soll Gott sein? Der macht ja gleiche Sache mit diesen Sündern. Der infiziert sich ja quasi richtig mit diesen sündigen, unmoralischen Menschen. Ja, Jesus hat sich mit ihnen infiziert oder besser gesagt identifiziert. Und dann am Ende des Lebens passiert das nochmal Unvorstellbarere. Jesus Christus lebt nicht nur als Mensch unter den Sündern und unmoralischen Menschen, sondern er wird dann sogar noch an ein Kreuz gehängt. Selber als sündige und moralische Person, als Schwerverbrecher. Und das, obwohl er das perfekte Leben ohne jede Sünde gelebt hat. Am Kreuz identifiziert sich Jesus nicht nur mit sündigen Menschen, sondern am Kreuz wird Jesus Christus zu so einem sündigen Mensch. Am Kreuz wird Jesus Christus genau wie wir. Und deshalb lesen wir in 2. Korinther 5, 21, denn der ohne jede Sünde war, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Versteht ihr? In diesem Stammbaum, da identifiziert sich Gott mit diesen Sündern. Diese Identifikation, die wird so groß, dass er zu uns kommt und dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Da am Kreuz, da identifiziert er sich nicht mehr nur mit uns Am Kreuz wird er genauso sündig wie wir. Ja, und wenn wir auf das Kreuz schauen, ich schaue mir gerne das Kreuz an, weil an diesem Kreuz diese Liebe von Jesus Christus hervortritt. Da heißt es in 2. Korinther 5, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Das heißt, Jesus Christus wird am Kreuz gar nicht unschuldig geschlagen, sondern jeder einzelne Schlag, jeder Nagel, jeder Geißelhieb ist völlig gerechtfertigt. An diesem Kreuz, da hängt ein Mörder. An diesem Kreuz hängt ein Gewaltverbrecher. An diesem Kreuz hängt ein Verräter, ein Heuchler, obwohl er selber ja niemals gesündigt hat. Am Kreuz haben wir den schlimmsten Verbrecher, den diese Welt jemals gesehen hat, weil er für uns unsere Sünde, unsere Schuld geworden ist. Obwohl er das perfekte Leben gelebt hat. Und wenn wir dieses Kreuz ansehen, dann können wir sagen, in diesem Moment hat Jesus alles ertragen, an unserer Stelle. Wir müssten dort hängen, aber es wird ein anderer verurteilt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und das Wunderbare ist, weil Jesus Christus für uns zur Sünde wurde, können wir ihm alle unsere Sünde abgeben. Weil er für uns zur Sünde geworden ist, wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann wäscht er uns rein und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief 1, Vers 9, da heißt es, er macht uns völlig neu. Völlig neu. Und was mich so berührt hat an diesem Text, Jesus war es wichtig, dass alle diese Ahnen in seinem Stammbaum sind. Ihre Schuld wird für alle erkennbar, weil das hier nicht vertuscht wird. Und wenn wir nicht bereit sind, unsere Schuld aufzudecken, dann wird uns Jesus Christus diese Sünden auch nicht vergeben. Wir können nur zu Jesus Christus kommen, in sein Licht, in seine Vergebung in Anspruch nehmen, wenn wir ganz unbeschönigt unser Leben ihm bringen. Und das ist doch eine echte Ermutigung, oder? Finde ich, in diesem Text ganz unbeschönigt zu sein mit der eigenen Geschichte und das Jesus hinzubringen. Er wäscht uns rein, wie es in Jesaja heißt, damit wir wieder weiß werden wie Schnee, wie ganz frischer, neu gefallener Schnee. Ich will das nochmal auf den Punkt bringen. Weihnachten bedeutet, Gott ist geboren worden, damit wir in seine göttliche Familie hineingeboren werden können. Und das ist das Wunderbare von Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du von so einem Zeitpunkt weißt in deinem Leben, wo du mal zu diesem Kreuz gegangen bist und Vergebung empfangen hast, wo Jesus in dein Leben gekommen ist und du Teil von dieser göttlichen Familie wurdest. Wenn nicht, dann möchte ich dich dazu ermutigen, diesen wunderbaren Schritt zu machen, damit Weihnachten nicht nur unter deinem Christbaum ist, sondern dass Weihnachten auch in deinem Herzen entstehen darf. Oder wie es meine Oma immer gesagt hat, und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, dann wärst du dennoch verloren. Tja, wir haben diesen Stammbaum heute angeschaut und wir können sehen, das ist die Familie vom allerersten Weihnachtsfest, die auch alle irgendwie dazugehören zu diesem Jesus. Alles Menschen, die nicht gerade glänzen können in ihrem Leben, ist ja nur eine Auswahl hier, aber wir sehen, der Lack ist ab, ne? Ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das alles präsentiert Matthäus gleich zu Beginn von seinem Evangelium. Nicht irgendwann mal so nebenbei. Er verschweigt das alles nicht. Es ist nicht unangenehm oder peinlich. Er zählt es auf und deshalb sind wir dem Geheimnis von Weihnachten auf der Spur. Dieser Jesus, der wird nämlich nur Mensch, nicht nur Mensch auf dem Papier, er wird Mensch mit Haut und Haaren. Er lässt sich ganz und gar ein auf die Menschheit und auf alles, was dazugehört. Genau da will er hin, will er mitten rein in unser Leben. Und Jesus riskiert diesen anrüchigen Stammbaum. Und er schreckt nicht zurück vor einer schmuddeligen Familiengeschichte. Ja, und bei diesem Stammbaum, glaube ich, da ist auch für jeden von uns Platz. Dieser Jesus ist ein Gott an unserer Seite. In unseren Stammbäumen, da gibt es die vielleicht auch, die, weiß ich nicht, den Urgroßvater, bei dem nie so richtig klar war, was er genau gemacht hat im Krieg, ne? Oder den Großonkel, der sich hintenrum das Erbe erschlichen hat. Der Geliebte, deren Namen man verschweigt. Ja, sie kommen vor, diese dunklen Dinge. Gewalt und Missbrauch, Ehebruch und der ungeklärte Schwangerschaft, Abbruch oder ganz verschiedene Sachen. Vor Scham lügen wir manchmal und sind auch nicht aufrichtig und ehrlich zueinander. Aber doch sind wir alle irgendwo Teil von solchen Stammbäumen, Familiengeschichten. Manchmal sind wir die Opfer, manchmal sind wir Täter, manchmal sogar beides gleichzeitig. Vielleicht ja auch nur, weil wir mitverheimlichen, was passiert ist. Und wir kehren es auch oft gerne mal so unter den Teppich. Am Weihnachten, am Fest der Familie. Ja, manchmal kommt da vielleicht sogar das eine oder andere hoch, was da so alles unter dem Teppich liegt. Und dabei ist uns dann besonders schmerzlich bewusst, was inzwischen so alles kaputt gegangen ist und an was es fehlt bei uns und auch in unseren Beziehungen. Aber es bleibt dabei. Bei Jesus sind wir in guter Gesellschaft damit. Gerade mit unseren Stammbäumen und Familiengeschichten, auch mit dem, was uns bitter schmerzt, was uns furchtbar peinlich ist. Vor diesem Jesus brauchen wir uns dafür nicht zu schämen. Er steht ja selber nicht besser da. Und wenn jemand weiß, wie sich das anfühlt, dann ist es Jesus. Er ist der Gott an unserer Seite. Dazu ist er gekommen. Er ist gekommen, um uns heil zu machen mit allem, was wir mitbringen. Also auch mit unseren Stammbäumen, mit unseren Familiengeschichten. Sagen wir doch diesem Jesus das, was uns wehtut, was uns verletzt hat, wer uns verletzt hat oder wo wir andere verletzt haben. Bitten wir ihn, dass er es heil macht und ja, weit macht. Er hört es. Dafür ist er Mensch geworden, ganz und gar mit Haut und Haaren. Er ist als Mensch mittendrin in unserem Leben. Ich möchte noch beten, vielleicht können wir dazu aufstehen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jeden von uns in deiner Familie haben möchtest und dass wir die Möglichkeit haben, in deine Familie hineingeboren zu werden. Danke, dass du dich nicht schämst für uns und dass wir uns öffnen können mit unserem Leben, mit unserem Versagen, mit den Schwierigkeiten, die in unserem Leben da sind, dass du wirklich uns absolut verstehen kannst und dass du ein Herz für uns hast und dass du aus Liebe für uns, für jeden von uns gestorben bist. Herr, danke, dass du uns ein neues Leben schenken kannst und möchtest, dass wir mit dir beginnen, dass du ein wunderbares Leben daraus machst. Lass uns das neu verstehen, gerade in dieser Weihnachtszeit, wie wichtig jeder Einzelne von uns für dich ist. Und deshalb danken wir dir, dass wir Advent und Weihnachten feiern dürfen. Amen. Musik.